Meine Damen und Herren, ich hoffe, wir haben uns erholt. Wir haben noch ein paar wichtige Dinge miteinander zu erledigen. Wir wollen uns also in einem ersten Forschungsteil mit den ältesten Sprachen beschäftigen und wollen schauen, ob die Voraussage der Evolutionslehre oder die Voraussage aus der Bibel korrekt und nachvollziehbar ist. Wir schauen uns zunächst einmal die älteste bekannte indoeuropäische Sprache an. Wie gesagt, die meisten europäischen Sprachen gehören zu diesem Sprachstamm, aber auch viele Sprachen Indiens gehören dazu. Die älteste Sprache, die wir kennen, ist das vedische Sanskrit. In dieser Sprache sind die ältesten hinduistischen Schriften verfasst worden. Diese Sprache hat so als lebendige Sprache funktioniert um 1500 vor Christus. Was wir feststellen ist, diese Sprache ist die komplexeste indoeuropäische Sprache der Welt, die es gibt. Die komplexeste Sprache dieses Stammes. Schauen wir mal das Hauptwort an. Da haben wir 8 Kasus, also 8 Fälle. Im Deutschen haben wir ja 4. Der Baum, Nominativ, des Baumes, der Genitiv, dem Baum, Dativ, den Baum. Aber hier haben wir 8 Kasus. Es wird unterschieden, ein Singular, Einzahl, Plural, wie im Deutschen, ja, der Baum, die Bäume. Es gibt noch einen Dual, für Dinge, die paarweise vorkommen. Schauen wir uns das Verbalsystem an. Von einem Verb kann man etwa 600 Verbalformen bilden. Und im Deutschen ist das ja so, circa 25 Formen haben wir. Der Rest wird gebildet durch Umschreibung mit sein und haben. Das ist schon eindrücklich, ja? Im Schweizerdeutschen haben wir sogar nur 20 Formen. Und im Englischen sogar nur 5 Formen. Der Rest wird alles mit to have und to be und so weiter umschrieben. Aber wirkliche Verbalformen, 600 Verbalformen, wo man ganz feine Nuancen damit ausdrücken kann. Das ist auch recht verblüffend. Aber beschränken wir uns mal einfach auf Europa. Unser geliebter alter Kontinent Europa. Die älteste Sprache Europas, die wir kennen, ist Altgriechisch. Und wir kommen mit Dokumente zurück bis auf circa 1400 vor Christus. Das ist die komplexeste Sprache Europas. Beim Nomen, beim Hauptwort, gibt es 5 Kasus, also 5 Fälle, Einzahl, Mehrzahl. Und beim Verbum circa 450 Verbalformen. Also nehmen Sie, wenn Sie Griechisch lernen, zum Beispiel das Wort Lyo, lösen. Und dann können Sie das durchkonjugieren. Lyo, lyeis, lyei. Lyomen, lyete, lyusi. Ich löse, du lösest, er löst, wir lösen, sie, ihr löst, sie lösen. Haben wir das Präsens. Und dann gibt es die verschiedenen weiteren Formen und im Ganzen kommen auf 450 Verbalformen. Ein Beispiel zum Altgriechischen, der Text aus Johannes 1, Vers 1 im Neuen Testament. En arche en hologos, kai hologos en prostonteon, kai theos en hologos. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Oder das Wort war Gott mit Betonung. Es ist eben so, wenn es hier heißt, im Anfang war das Wort. Ein bedeutet nicht nur einfach Vergangenheit, wie im Deutschen, sondern es bedeutet durative Vergangenheit. Es war beständig da. Es kam nicht ins Dasein. Es war einfach seiend da. Solche Nuancen werden ausgedrückt durch den Reichtum der Formen. Jetzt schauen wir uns die älteste Sprache der Welt überhaupt an. Also nicht nur den Bereich der indoeuropäischen Sprachen. Und da haben wir nun die Kenntnis des Sumerischen. Mit Inschriften, die traditionell bis auf 3100 vor Christus zurückdatiert werden. Und wenn Sie daran denken, dass man von der Evolutionslehre aus gesehen eben die Sprachen sehr jung datiert, kommen wir da sehr, sehr weit zurück in die Steinzeit für europäische Begriffe. Zum sumerischen Kasussystem, also System der Hauptwörter. Da hat man zunächst mal einen Nominativus Absolutus. Der hat keine zusätzliche Endung. Das Wort Berg heißt einfach Kur auf Sumerisch. Aber dann hat man weiter den Agentiv. Man erkennt ihn an dem Suffix, an dem Anhängsel E. Also wenn in einem Satz jemand handelt, dann muss das bezeichnende Hauptwort dann im Agentiv stehen. Subjekte von finiten, transitiven Verben stehen im Agentiv. Agentiv. Lugal heißt König, aber Lugale, das ist der König, der handelt im Satz. Der Genitiv wird durch das Suffix ak, beziehungsweise k, gebildet. Das Wort Dumuanake heißt Kind von an. Das ist aber ein Wort, ja? Das sind gebundene Morpheme. Wenn Sie einen Sumerer gefragt hätten, was heißt ak? Was heißt ak? Nichts. Was heißt du Monake? Ach so, ja klar, Kind von an. Der Dativ, dieser Kasus wird oft durch das Suffix Ra bezeichnet, also En-Ra heißt dem Herrn. Der Lokativ ist am Suffix A erkenntlich, Ea im Haus. Der Lokativ, Terminativ der unmittelbaren Nähe, diese Fallform wird durch das Suffix E bezeichnet, zum Beispiel Kae neben der Tür. Wenn ein alter Sumer also einen Blumenstock neben die Tür stellte, dann stellte er es eben Kai, sodass es neben der Tür stand. Terminativ, der Terminativ wird gebildet durch She, Esche oder Esch. Man drückt eine Richtung aus. Also Anche heißt zum Himmel. Warf der alte Sumer also den Blumenstock neben der Tür in die Luft, dann warf er ihn eben Anche zum Himmel. Der Komitativ. Das Suffix dieses Falles lautet de, beziehungsweise da. Also, lagashada heißt mit Lagash. Aber da ist nicht ein Wort für sich, wie auf Deutsch mit, ja? Lagashada, das ist eben dieser Fall. Der Ablativ instrumental. Dieser Fall wird durch Anhängen der Postposition ta gebildet. Also, kurta heißt vom Bergland. Der Äquativ. Dieser Kasus wird in der älteren Sprachstufe durch Gim ausgedrückt. Wenn man sagt Agim, dann heißt das eben wie Wasser. Und so geht das weiter mit weiteren Formen. Nur ein paar Beispiele. Nun gehen wir zum sumerischen Verbalsystem, das eine überaus komplexe und extrem komplizierte Struktur besitzt. Es steht eine überwältigend große Zahl von Präfixen, also Anhängsel hinten, Infixen, wenn man etwas, ein Morphem zwischen hineinschiebt, und Suffixen, wenn man etwas vorne anhängt. Mit Hilfe dieser sprachlichen Elemente können Verbalinhalte auf äußerst präzise Art und Weise zum Ausdruck gebracht werden. So gibt es zum Beispiel Morpheme, durch die Person, ich gehe, du gehst, er geht, ja, erste, zweite, dritte Person, Person, Zahl, ob Einzahl oder Mehrzahl, ich gehe, wir gehen. Tempus, also die Zeitstufe, es gibt ein Präsensfutur, ein Präteritum für Vergangenheit, ein Permansiv. Weiter gibt es verschiedene Modi, das heißt, man kann die Wirklichkeitsform ausdrücken, dem Indikativ, eine Wunschform, Optativ, Verbotsform, Prohibitiv, Bittform, Präkativ, Aufforderungsform, Kohortativ und weiter Prospektiv, Imperativ kann man bilden. Es gibt verschiedene Diathesen, also verschiedene Formen, ob die Handlung aktiv, passiv oder reflexiv ist. Ich wasche, das ist aktiv, ja? Ich wasche mich, da haben wir keine Form. Wir müssen es einfach umschreiben mit waschen und einem Pronomen. Aber da gibt es Formen. Und passiv, ich werde gewaschen, Entschuldigung. Ja, wir umschreiben das, es gibt dort eine Form. Und dann reflexiv, ich wasche mich. Also die Handlung wird an sich selber vollzogen. Kann man so unterscheiden, mit verschiedenen Formen. Fern können auch Aspekte ausgedrückt werden. Also ist die Handlung wird die gesehen als ein Akt, der vollzogen wird, oder als etwas, das man dauernd tut oder gewohnheitsmäßig tut, dann wäre das ein Durativ. Es gibt auch Möglichkeiten, Intensität, Richtung, Relation und Objektbeziehung der Handlung durch gebundene Morpheme, also nicht durch Umschreibungen, durch gebundene Morpheme zu verdeutlichen. Die Reihenfolge der Kettenbildung geschieht nach streng festgelegten grammatikalischen Regeln. Es können tausende von verschiedenen Verbalformen gebildet werden. Also ich würde sagen, wäre Schweizerdeutsch die älteste Sprache der Welt und Sumerisch das, was wir in der Schweiz sprechen, dann wäre die Situation schon anders. Aber nun ist es einfach so. Wir gehen weiter. Altägyptisch. Die ältesten Inschriften werden datiert auf 2900 vor Christus. Ein paar Gedanken zum Nomen. Im Altägyptischen gibt es zwei Geschlechter. Maskulinum und Femininum. Weiblich, männlich. Haben wir im Deutschen auch. Des Weiteren werden drei Numeri unterschieden. Einzahl, Singular. Dual, für paarweise auftretende Dinge. Ja, zum Beispiel zwei Hörner, zwei Augen, zwei Ohren, ja. Haben wir im Deutschen nicht. Und Plural. Zum Verb. Ich habe versucht auszuzählen und komme im Altägyptischen auf über 200 verschiedene Formen. Also wie eine Form ist, erst ich sage, du sagst, er sagt, ja, nicht ich habe gesagt, das ist bereits eine Umschreibung, ja, mit haben. Also über 200 Formen, Umschreibungen gibt es auch noch dazu im Altägyptischen, aber die haben 200 feste Formen, über 200. In den Konjugationen werden 8 Personen unterschieden. Im Deutschen haben wir nur 6, ja? Erste, zweite, dritte, ich bin, du bist, er ist. Und Mehrzahl, ja, gibt 6. Aber im Altägyptischen wird eben noch die zweite Person unterschieden und auch die dritte, ob es männlich oder weiblich ist. Also du sprichst, weiß man im Ägyptischen dann ganz genau, ob man eine Frau anspricht oder einen Mann. Das fehlt noch den Feministen im Deutschen, ja? Ja, man kann sagen Schülerinnen und Schüler, aber man sollte doch eine Form haben für die Frauen. Handlungen können mit Zeitbezug, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, oder auch ohne Zeitbezug beschrieben werden. Also sehr nützlich für so theoretische Überlegungen, abstrakte Überlegungen. In dem Fall ist dann nur die Handlung als solche wichtig. Es werden zudem verschiedene Diathesen unterschieden, also ob die Handlung aktiv ist, passiv oder kausativ, das heißt veranlassend. Also bei kleinen Kindern zum Beispiel, wenn man sie veranlassen muss, sich zu waschen, dann hat man im Altägyptischen den Kausativ verwendet. Sowie verschiedene Aspekte, durativ, ob die Handlung eben andauernd ist oder wiederholt, gewohnheitsmäßig, punktual, ob es gesehen wird als vollzogener Akt, oder resultativ, das ist eine tolle Form. Eine Handlung in der Vergangenheit führt zu einem Ergebnis, das nun vorliegt. Das gibt es im Altgriechischen auch. Christos egegertai. Das ist der Resultativ. Christus ist auferstanden. Das heißt, er ist an einem bestimmten Punkt in der Vergangenheit, am dritten Tag auferstanden, aber nun lebt er. Ja, das können wir im Deutschen nicht so ausdrücken. Aber im Altägyptischen hätte man das sehr schön übersetzen können. Auch verschiedene Modi wie Indikativ, Wirklichkeitsform, Optativ, Wunschform, Adhortativ, Konjunktiv, Voluntativ und Imperativ können zum Ausdruck gebracht werden. Vor, Gleich und Nachzeitigkeit kann ohne großen Aufwand verdeutlicht werden. Auch nicht sehr primitiv, ja? Und es ist eine Sprache, die da ist am Ende der Steinzeit, ja? Die ältesten Sprachen, da können wir drittens das Akkadische erwähnen, altbabylonisch. Die ältesten Inschriften werden auf 2500 vor Christus datiert. Zum Nomen, da gibt es ein Singular, Einzahl, Plural, Mehrzahl, Dual, für paarweise vorkommende Dinge. Es gibt 5 Kasus und zudem noch einen Status Rectus und Status Absolutus. Das erkläre ich jetzt nicht. Diejenigen, die Hebräisch können, die wissen das. Dort gibt es das auch. Zum Verb. Es gibt dagegen 1000 Formen. Also als ich Akkadisch gelernt habe, diese altbabylonische Stufe, da habe ich für ein Verb gegen 1000 Formen lernen müssen. Und alle feinen Nuancen ausdrücken kann damit. Und bei dieser Zählung, die ich da vorgenommen habe, habe ich die Zählung ohne Pronominalobjekte vorgenommen, sonst gäbe es nämlich mehrere tausend Formen. Zum Beispiel das Wort Atrudakushu ist ein Wort mit gebundenen Morphemen, heißt ich sandte ihn zu dir. Wir kommen zum ersten Ergebnis. Voraussage vom Standpunkt der Evolutionslehre, die ältesten Sprachen sind primitiv. Das ist eindeutig falsch. Eindeutig falsch. Voraussage vom Standpunkt der Bibel, die ältesten Sprachen müssen hochstehend sein. Das ist absolut richtig. Nun machen wir eine zweite Untersuchung. Und wir schauen uns die Sprachen der Eingeborenen an. Wir gehen zunächst mal nach Südamerika, zu den Quechua-Indianern in Peru, Ecuador, Bolivien. Wir stellen uns vor, wir sind so, wir kommen als Bibelübersetzer zu diesen Leuten und wollen zuerst mal ihre Sprache lernen. Und da werden wir konfrontiert mit einem Wort hier, Ruvanaya Shaskasni Kiche Mandaka. Ein Wort mit 32 Buchstaben. Aber bis wir dann mal feststellen, dass dieses eine Wort, das sind also nicht Wörter, die aneinander gehängt sind, das ist ein Wort mit gebundenen Morphemen, bis wir feststellen, da gibt es 8 verschiedene grammatische Teile in genau festgelegter Reihenfolge. Da haben wir dann schon große Fortschritte gemacht. Die Übersetzung dieses Wortes bedeutet, schön verdeutscht, was die kontinuierliche Erfüllung der künftigen Arbeit betrifft. Es gibt etwa 50.000 Verbformen durch Rekombination der gebundenen Morpheme. Es ist nicht sehr günstig, um den Stolz eines Europäers zu pflegen, diese Feststellung. Gehen wir zu den Aymara, ein verwandtes Volk, Bolivien, Peru, dort besitzt das Verbalsystem etwa 100.000 Formen. Sie sehen hier Aymara Fischerboote am Titicacasee. Woher kommt das? Wie haben die es hingekriegt? Und das Erstaunliche ist, die Leute wussten das gar nicht, dass ihre Sprachen so sind. Aber die Kinder haben sie richtig gelernt. Das Verbalsystem in der Sprache der Aymara ist also überaus erstaunlich. Beim Verbum handelt es sich zunächst um eine Wortwurzel, an die je nachdem eine Serie von 23 Suffixen angehängt werden können. Mit Hilfe dieser Suffixe kann zum Beispiel Verursachung, Richtung, Art und Weise, Bedingung, Zahl, Situation, Negation, Größe, Aspekt, das heißt eben fortdauernde Handlung, punktuelle Handlung, Zeit, Subjekt, Intensität etc. zum Ausdruck gebracht werden. Hier ein Aymara-Wort. Avistaya Nivaya Rabipi Emava. Das bedeutet, ich veranlasse, dass er durch dich benachrichtigt wird, wenn ich hierher komme. Jetzt analysieren wir das. Avist ist eine Verbalwurzel und bezeichnet die Handlung benachrichtigen. Ta'a. Das ist kein Wort. Aber das bedeutet als Wortteil, es drückt aus, die Handlung ist momentan, das heißt punktuell. Ja ist ein Kausativ, ein Veranlassungsmorphem und drückt hier aus, dass das Subjekt, ich, die Handlung durch einen anderen ausführen lässt. Im Deutschen ist dies durch das Verb veranlassen umschrieben worden. Nie bedeutet gegen den Ort hin, wo der Satz gesprochen wird. Das habe ich hier mit hierher im Deutschen wiedergegeben. Vaya bedeutet auf dem Weg. Im Deutschen ist es durch, wenn ich hierher komme, mit vielen Wörtern umschrieben worden. Rabbi ist ein Benefaktiv, also eine Form, die etwas Gutes tut einem anderen. Was ausdrückt, dass die Handlung zugunsten eines anderen geschieht. Dies ist in der Übersetzung nicht wiedergegeben worden, weil es zu umständlich hätte umschrieben werden müssen. Bija drückt aus, dass mehrere an der Handlung beteiligt sind. E bezeichnet die erste Person Singular im Futur, Zukunft. Ma ist eine Kombination der Pronomen ich und du vereinigt in einem Suffix. Wa drückt die Intensität der Handlung aus. Auch das ist in der Übersetzung nicht berücksichtigt worden. Das wäre auch wieder zu umständlich und nicht wirklich deutsch. Schon erstaunlich. Und da gibt es Eingeborene, die sind manchmal erstaunt, wenn ein europäischer Bibelübersetzer beginnt, ihre Sprache zu schreiben und die Bibel zu übersetzen. Dann sagen sie, was, kann man unsere Sprache auch schreiben? Ich dachte, das könnte man nur mit den europäischen Sprachen. Dann kann er sagen, nein, man kann alle Sprachen aufschreiben, aber eure Sprachen, die sind ganz besonders erstaunlich und reichhaltig aufgebaut. Jetzt gehen wir zu den Wintu-Indianern in Kalifornien. Das sind also so typische Karl-May-Indianer. Winnetou und so, ja? Ja, bis man endlich mal feststellte bei den Wintus, dass ihr Verb spezielle Formen besitzt, um folgende Aussagekategorien zu unterscheiden. Erstens, die Aussage im Satz ist eine Übernahme vom Hörensagen. Zweitens, die Aussage ist das Resultat persönlicher Beobachtung. Drittens, die Aussage ist das Resultat einer logischen Schlussfolgerung. Und da werden zudem noch drei verschiedene Grade von Plausibilität unterschieden. Die haben also spezielle Formen. Die werden gezwungen, sich so auszudrücken. Durch das Sprachsystem. Das wäre doch toll, wenn unsere Medien eine solche Sprache hätten. Denn wüsste man, die Leute waren vor Ort dabei. Oder sie haben das nur mal so gehört von jemand anderem. Und wenn es eine Schlussfolgerung wäre, eine logische, dann müssten sie sogar noch Rechenschaft ablegen, wie plausibel das ist. In drei Stufen. Wow, das gäbe doch einige Eheprobleme weniger. Einfach, weil man sich genauer ausdrückt und schneller versteht, nicht? Fantastisch. Und die Wintus wussten das nicht, aber sie haben es einfach richtig gebraucht. Das heißt, sie wussten Dinge, von denen sie gar nicht wussten, dass sie wissen. Eben weil die Kinder mit dem Dietrich im Hirn die Sprache richtig aufgeschlüsselt hatten, aber nicht bewusst. Sie haben diese Kategorien nicht geschaffen, sondern das System, ihr Sprachsystem wurde von außen jeweils an die Kinder herangetragen. Ja, jetzt wird es noch toller. Die Tatsache, dass viele eingeborenen Sprachen eine so extrem komplizierte und für die Linguistik überaus schwer zu entschlüsselnde Struktur aufweisen, wurde von den Amerikanern für strategische Zwecke ausgenutzt. So benutzten sie im Ersten Weltkrieg die Sprache der Comanche-Indianer als Geheimcode, als sogenannte Code-Talkers. An der Front hat man eine Nachricht auf Englisch gesagt. Ein Comanche-Indianer hat die übersetzt in seine Sprache. Dann gab man das durch. Und auf der anderen Seite, ein Comanche übernimmt die Botschaft und übersetzt sie wieder ins Englische. Und man hat den Code, den durch den ganzen Weltkrieg hindurch nie geknackt. Es ist so, Comanche kann man nicht erfassen als Europäer. Aus sich heraus. Es hat nur ganz seltene Ausnahmen gegeben, dass ein nicht linguistisch Geschulter wirklich ein so fremdes Sprachsystem erfassen konnte. Normalerweise unmöglich. Und wenn man es dann mit theoretischen Büchern und Grammatiken lernt, dann braucht es viele Jahre, bis man diese Sprache wirklich fast. Auch im Zweiten Weltkrieg benutzten die Amerikaner zur Verschlüsselung übermittelter Botschaften Indianersprachen. So wurden für diese Aufgabe wieder Comanche, aber auch Chobewa, Hopi und Navajo Indianer erfolgreich eingesetzt. Es wurde nie entschlüsselt. Das ist doch fantastisch. Also so primitiv können die Sprachen wohl nicht sein, ja? Jetzt gehen wir nach Afrika. Da hat man noch im 19. Jahrhundert behauptet, die Afrikaner, die sprechen ganz primitive Vorstufen. Ja, solange man die Sprachen nicht wirklich kannte, hat man das gesagt. Ein wichtiger Sprachstamm ist der Sprachstamm der Bantu-Sprachen. Da gibt es bis zu 20 Klassen bei Nomen. Nicht wahr? Wir haben im Deutschen 3 Klassen. Weiblich, männlich, sächlich. Oder Maskulinum, Femininum und Neutrum. Das sind eigentlich Klassen, weil das hat nur beschränkt etwas zu tun mit dem biologischen Geschlecht. Ja? Sie sagen die Butter, aber wir sind in der Schweiz überzeugt, dass es heißt der Butter. Und das ist ein Mann, ja? Also das hat mit biologischem Geschlecht überhaupt nichts zu tun, sondern es ist eine grammatische Kategorie, die nützlich ist, weil sie im Textzusammenhang manchmal Zweideutigkeiten neutralisiert. Ja, wenn zum Beispiel plötzlich im Satz dann zurückbezogen wird, mit welche oder der, die, dann weiß man, aha, es bezieht sich auf eben die Butter und nicht auf irgendetwas anderes. Also es neutralisiert Zweideutigkeiten. In den Bantu-Sprachen hat man also bis zu 20 verschiedenen Klassen. Und auch das Verbalsystem dieser Sprachen ist äußerst komplex und differenziert. Ein Beispiel, ist immer schön, wenn man Beispiele hat, ja? Ein Beispiel aus dem Ilamba in Tansania. Ein Satz. Kento kiakoe kekolu kemoe kiamekela enomba. Ganz wörtlich, Sache seine, groß, eine ist größer als ein Haus. Sie sehen, die Syntaxregel im Ilamba ist im Querstand, völlig verwirrt gegenüber der deutschen Syntax-Konvention. In gut Deutsch heißt das, seine große Sache ist größer als ein Haus. Nun ein ähnlicher Satz, der eben nicht beginnt mit Kento, das zur Klasse der Ke-Nomen gehört, sondern ein Wort Lokani, Wort, das mit Lo beginnt. Und jetzt sehen Sie, wie diese Vorsilbe des Wortes sich abfärbt auf die Satzstruktur. Vielleicht haben Sie mal beim Französischlernen so gestöhnt, wie man da immer wieder auf Übereinstimmung achten muss, dass eben ein Akkordé vorkommt im Satz. Das ist noch viel schlimmer im Ilamba. Das Kento hat sich abgefärbt auf Kiakoe, Kekolu, Kemoe, Kiamekela. Und wenn man dann sagt, eben Lokani, Loakoe, Lokolu, Lomoe, Loaokela, Ota, dann heißt es, sein großes Wort ist größer als ein Bogen. Das heißt, sein Wort ist stärker, mächtiger als ein Bogen. Sie sehen, Lokani färbt sich jetzt ab auf die anderen Wörter durch Lo, 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 Lo. Tönt ganz toll, ja? Schöne Musik. Woher kommen all diese Strukturen? Wir können weiter sagen, die Erforschung der eingeborenen Sprachen in aller Welt in den vergangenen 100 Jahren hat ergeben, es gibt auf der ganzen Welt keine primitiven Sprachen. Man hat nicht einen Stamm gefunden mit einer primitiven Sprache. Wenigstens ein Beispiel. Es gibt kein Beispiel. Das sagen Evolutionisten und Nicht-Evolutionisten heute. Und was man auch festgestellt hat, zwischen dem Niveau einer Kultur und dem Niveau der Sprachstruktur besteht kein Zusammenhang. Das ist doch schon eindrücklich. Das zeigt uns, die Sprache ist nicht ein kulturelles Produkt. Das Vokabular zum Beispiel schon, ja? Das ist ein offenes System. Aber das Sprachsystem als solches, nein. Und die nicht kreativen Aspekte der Sprachen, nein. Wir kommen zum zweiten Ergebnis. Voraussage vom Standpunkt der Evolutionslehre. Die eingeborenen Sprachen sind primitiv. Das ist nicht wahr. Das ist falsch. Es gibt sogar keine primitiven Sprachen. Die Voraussage vom Standpunkt der Bibel. Die eingeborenen Sprachen brauchen überhaupt nicht primitiv zu sein. Das ist richtig und wird bestätigt. Durch Prüfung im Experiment. Mit nachvollziehbaren Dokumenten. Wir haben noch eine dritte Untersuchung, dann kommen wir doch noch zum Schluss. Im Lauf der Sprachgeschichte, wie müssen sich Sprachen verändern, damit der Evolutionsstandpunkt stimmt oder der biblische Standpunkt? Wir haben viele gute Beispiele, wo wir das nachvollziehen können, mit Dokumenten. Ganz besonders unter den hamitosemitischen Sprachen. Ägyptisch, die Sprache der alten Ägypter mit den Hieroglyphen, die kann man verfolgen bis ins 20. Jahrhundert. Denn Koptisch, ein Nachfahre des alten Ägyptischen, wurde noch im 20. Jahrhundert aktiv gesprochen in Oberägypten. Ganz, ganz vereinzelt. Man kann also über 5000 Jahre sagen, wie sich die Sprache verändert hat. Und weil nach evolutionistischer Ansicht die Sprache so ein junges Phänomen ist, sind 5000 Jahre eine sehr, sehr entscheidend lange Periode, wo man sieht, welche Mechanismen können wirken. Akkadisch, babylonisch, kann man verfolgen über 2600 Jahre. Die jüngsten Inschriften stammen aus etwa 70 nach Christus. Kanaanäisch, diese Gruppe von Dialekten, wozu auch Hebräisch gehört, kann man verfolgen über 3500 Jahre. Aramäisch, 3000 Jahre. Arabisch, 2500 Jahre. Das ist wirklich nützlich. Da können wir sehen, was geschieht im Lauf der Zeit. Auch indogermanische bzw. indoeuropäische Sprachen können wir verfolgen. Die indoarischen Sprachen, das sind also all diese vielen Sprachen, die von Sanskrit abstammen, bis zum modernen Hindi und Bengali, können wir über 3000 bis 3500 Jahre verfolgen. Griechisch bis zum Neugriechischen über 3400 Jahre. Latein und die romanischen Sprachen, Französisch, Italienisch und so weiter, über 2700 Jahre. Englisch 1300 Jahre, Deutsch auch 1300 Jahre. Nicht so lang, aber wir können doch mindestens bis zum Nibelungenlied zurückkehren. Im Ägyptischen über 5000 Jahre stellen wir fest, steter Prozess des Formenzerfalls. Die Formen gehen verloren. Und werden dann ersetzt, mindestens zum Teil, durch Umschreibungen. Aber es werden nicht die Formen aufgebaut über die Jahrhunderte und Jahrtausende hinweg. Akkadisch steht der Formenzerfall. Als Abraham aus Ur in Chaldea auszog, 2000 vor Christus, da hat er noch gesagt, der Hund, Kalbu, des Hundes, Kalbi, den Hund, Kalba. Aber später, in der Zeit von Nebukadnezar, um 600 vor Christus, als er Jerusalem eroberte, da begann es ein Chaos zu geben mit den verschiedenen Fällen. So ähnlich wie im Deutschen heute, ja? Leute wissen nicht mehr, wann man den Genitiv braucht und so, ja? Nicht alle. Es gibt viele Deutsche, die sprechen so schönes Deutsch. Und ein paar Schweizer versuchen es auch noch nachzumachen. Aber das gab also ein Chaos und dann zerfiel das Kasussystem. Und im Kananäischen kann man das auch zeigen, durch die Jahrhunderte hindurch, die Formen gehen verloren. Wo braucht man im Hebräischen heute noch aktiv die Pu'al-Formen oder die Hof'al-Formen? Nur noch in erstarrten Begriffen, verloren gegangen über die Jahrhunderte. Im Aramäischen steter Formenzerfall, im Arabischen steter Formenzerfall. Hat man noch im Arabischen zur Zeit von Mohammed, hat man gesagt, Rajulu, der Mann, Rajuli, Rajula. Heute braucht man diese Formen, diese Fallformen, wenn man eine schöne Rede auf Arabisch halten will. Aber sonst hat man diese Formen auch abfallen lassen. Griechisch ist eine sehr konservative Sprache. Also von Sprache zu Sprache ist es unterschiedlich, wie schnell Formen zerfallen und verloren gehen. Es gibt konservative Sprachen, aber auch die Konservativen verlieren stetig. Und so ist es auch im Griechischen der Fall. Und dann beim Indo-Arischen, also vom Sanskrit bis zum heutigen Hindi oder Bengali und so weiter, das ist ein echt krasser Zerfall. Wie da die Formen einfach massenweise verloren gegangen sind. Überall das Gleiche. Aber glücklicherweise gibt es die Reparaturmechanismen auf der Ebene des Satzbaus. Der Mensch kann dort kreativ die Dinge umschreiben. Und darum sind die Sprachen auch heute wunderbare, einzigartige Kommunikationssysteme, in denen wir uns ausdrücken können. Aber es ist nicht das die Frage. Die Frage ist, woher sollen Urmenschen mehrere tausend Verbalformen aufgebaut haben, was wir, moderne Menschen, nicht können? Das ist die Frage. Schauen wir uns mal ein bisschen Latein an. Kommen für manche schöne Erinnerungen wieder hoch. Da haben wir das Nomen, das Hauptwort, 12 Formen. 6 Einzahl, 6 Mehrzahl. Amicus, der Freund. Amici, des Freundes. Amico, dem Freund. Amicum, den Freund. Amice, o Freund. Das ist der Vokativ. Und dann der Ablativ, der von Mit- und Durchfall. Amico, durch den Freund. Und dann der, im Plural, Amici, Amicorum, Amicis, Amicos, Amici, Amicis. Und was ist geschehen im Französischen? Wir haben noch Ami und Ami. Der Freund, die Freunde. Also man hört nicht mal mehr die Mehrzahl, nur noch in der Schrift sieht man den Überrest. Im Italienischen kann man es noch unterscheiden, Amico und Amici. Übrigens ist im Italienischen der Dativ in der Einzahl übrig geblieben. Alle anderen Formen weggefallen. Weggefallen. Das lateinische Verb, das hat viele junge Menschen gequält, besitzt etwa 170 Formen. Aber es sind zum Beispiel alle Passivformen sind verloren gegangen. Und so hat man im Französischen noch etwa 40 wirkliche Formen. Und der Rest ist Umschreibung mit avoir und être. Haben und sein. Und so weiter. Ja, im Englischen können wir auch ein bisschen noch etwas sehen. Wir haben gelernt, stone heißt der Stein. Und stones, das ist die Mehrzahl, ja, Steine. Aber im Altenglischen, vor 3000 Jahren, gab es noch verschiedene Fälle. Ja? Stain. Das tönt noch besser nach Stein, ja? Also das Altenglische ist noch näher beim Deutschen. Stain, stains, staine, stain. Nominativ, Genitiv, Dativ, Akkusativ. Und dann haben wir im Plural staines, staine, stainum, staines. Das ist ja fast Latein, ja? Alles weggefallen. Oder beim Verb sieht man das auch. Das ist ja so toll im Englischen. Ist immer das Gleiche. Help. I help, you help. Da muss man nur merken, bei der dritten Person Einzahl. Dort muss man aufpassen, dass ein S dazukommt. He helps, ja? Und dann sind wir über die Klippen hinweg. Dann können wir wieder mit help weiterfahren. Aber im Altenglischen war es, ich helpe, du helpst, he helps, we helpeth. Da gab es dann verschiedene Formen. War einfach weggefallen. Im Deutschen fallen auch die Fälle weg. Ja, wir sagen noch der Tag des Tages, aber dann sagen wir dem Tag, den Tag. Aber früher gab es da Unterschiede. Tag, Tages, Tage. Ältere Leute, die benutzen noch die Dativform mit dem E, ja? Auf dem Wege. Aber junge Leute sagen, auf dem Weg. Wofür soll man das E anhängen? Ist ja eh klar, dass es ein Dativ ist, ja? Aber es gab im Althochdeutschen sogar noch einen Instrumental, einen Ablativ. Tagu. Durch den Tag. Sie wollen mir das besonders anrechnen. Hier das Watzmann-Massiv, 2713 Meter. Also ich bin mir als Schweizer bewusst, dass es wunderbare Berge in Deutschland gibt. Also auch im Plural sehen wir, gab es, konnte man Tag so deklinieren. Taga, Tago, Tagum, Taga. Oder beim Verb. Ich gebe, du gibst, er gibt. Im Althochdeutschen brauchte man nicht mal ich zu sagen. Es war klar. Gibu heißt ich gebe. Gibis, du gibst. Gibit, gebames, gebet, gebant. Das ist ja fast Latein, ja? Das ist eben interessant, dass die verwandten Sprachen eines Sprachstammes, je weiter man zurückgeht, desto näher verwandt werden sie. Ja, jetzt sind wir wieder in der Schweiz. Ihr mit Blick auf die Nordwand, die Eiger Nordwand. Die sieht man so schön von Interlaken aus, ja? Und dort spricht man Bödeli Deutsch. Ja, Sie wissen vielleicht, wir haben im Schweizerdeutschen kein Präteritum. Also wir können nicht sagen, ich ging. Ich war. Aber im 19. Jahrhundert gab es das noch. Ein Präteritum. Im Bödelitisch sagte man, I was für ich war. Das ist fast Englisch, ja? Aber das war nicht wegen der Touristen, ja? Die waren damals noch nicht so da. Er ging fort. Er ging fort. Aber heute kann man nur noch mit dem Perfekt umschreiben, er ist fortgegangen. Also mit seinem schreibt man, er ist fortgegangen. Auf Hochdeutsch können wir sagen, ja, er ist fortgegangen. Aber wir können auch sagen, er ging fort. Und es ist ein Unterschied. Ein Reichtum haben wir nicht mehr. Aber wir hatten es mal. Ist einfach weg. Übrigens, Afrikaans, dieses Holländisch in Südafrika. Also wenn man Holländisch versteht, versteht man auch Afrikaans. Aber Afrikaans hat auch kein Präteritum mehr. Und die Holländer können sagen, ha, wir haben es halt noch. Aber im Afrikaans ist es auch verloren gegangen. Wir kommen zum dritten Ergebnis. Voraussage vom Standpunkt der Evolutionslehre. Die Sprachgeschichte muss eine Höherentwicklung der Formen beinhalten. Eine Entwicklung auf allen Ebenen. Das ist ganz deutlich falsch. Und die Voraussage vom Standpunkt der Bibel. Die Sprachgeschichte muss gerade in den Bereichen, wo der Mensch gar nicht kreativ ist, Abwärtsentwicklung enthalten. Das ist richtig. Ja, mit der Methode der Deduktion kann man entscheiden, ob eine Hypothese brauchbar ist oder ob man sie aufgeben muss. Das ist natürlich sehr schmerzhaft. Man sieht, es funktioniert nicht. Man kann auf diesem Weg nicht weitergehen. Aber für mich als Christ ist das sehr schön zu sehen, weil die Bibel sagt ja von sich selber, sie ist Gottes Wort. Ja, und wenn sie Gottes Wort ist, dann muss sie auch, wenn sie über Sprache spricht, korrekt sein. Sie kann nicht in diesen Bereichen falsch sein und dann will sie in religiösen Dingen, wirklich Glaubensdingen, will sie dann richtig sein. Und darum ist es für mich so schön zu sehen, ich habe keinen Konflikt zwischen Bibel und Realität. Und gerade die Sprachentstehung zu erforschen ist eine wunderbare Aufgabe, wenn man von dem biblischen Rahmen ausgehen kann. Da kommt man zu neuen, wirklich brauchbaren Ergebnissen. Aber es steckt mehr darin. Die Bibel ist Gottes Wort. So sagt sie es von sich. Und sie erweist sich wahr. Sie werden auch heute Abend noch staunen, was sie zusammen anschauen werden. Sie erweist sich wahr in allen ihren Aussagen. Ob sie über die Vergangenheit spricht oder auch über die Zukunft, prophetisch. Unzählige Prophezeiungen haben sich in unserer heutigen Zeit erfüllt. Das ist so eindrücklich, das zu sehen. Gott spricht zu uns Menschen durch sein geschriebenes Wort. Und das zeigt für mich, wir leben nicht in einem Universum, wo uns das Weltall einfach stumm entgegengähnt. Nein, wir haben es zu tun mit einem Gott, der spricht, der mit uns Menschen reden möchte. Darum hat er sein Wort aufschreiben lassen, die Bibel. Und die Bibel erklärt, dass die Sprache zum Wesen Gottes gehört. Wir haben im Johannesevangelium doch zusammen gelesen, in Arche ein Hologos, im Anfang war das Wort. Jesus Christus, der Sohn Gottes, wird Logos genannt, weil Gott durch seinen Sohn zu uns Menschen sprechen wollte. Und er ist sogar Mensch geworden und hat als Mensch gewordener Gottes Sohn zu uns Menschen geredet. Das ist die große Botschaft von Weihnachten, die Sie vor ein paar Tagen gefeiert haben. Gott kommt zu uns, weil wir nicht zu ihm gehen konnten. Ja, der Versuch von Babel, das war die Selbstverwirklichung des Menschen, aber sie kam nicht zum Ziel. Gott kam von oben zu uns. Und jetzt ist es die Frage, ob wir Gott antworten. Sprache ist auf Dialog angelegt. Da ist ein Sender und dann muss ein Empfänger da sein. Sonst hat Sprache keinen wirklichen Sinn. Gott spricht zu uns und wir sind sprachfähig erschaffen worden. Wir haben mindestens eine Muttersprache. Und Gott erwartet in seinem Wort, dass wir Menschen ihm antworten. Aber Gott zeigt uns auch in seinem Wort, dass die Sünde, das Böse in unserem Leben, eine Trennung schafft zwischen uns und Gott. Und da liegt die Wurzel der Kommunikationsprobleme. Nicht nur zwischen uns und Gott, sondern auch zwischen uns und unseren Mitmenschen. So viele Missverständnisse. Und auch bösartige Missverständnisse. Darunter leiden wir. Unsere ganze Welt leidet darunter. Aber die Bibel zeigt uns, Gott ist in diese Welt gekommen. Der Logos wurde Mensch. Und der Herr Jesus ist an unserer Stelle am Kreuz gestorben. Der Gerechte für uns Ungerechte. Er hat unsere persönliche Schuld auf sich nehmen wollen, um dieses Hindernis der Kommunikation mit Gott auszuräumen. Und die Bibel sagt, jeder Mensch, der ganz ehrlich seine persönliche Schuld, die Schuld seines Lebens, vor Gott aufdeckt und durch Sprache im Gebet vor Gott bekennt, bereut und das Opfer des Herrn Jesus Christus am Kreuz für sich in Anspruch nimmt, der bekommt Gemeinschaft mit Gott. Und er lernt, ein solcher Mensch lernt beten, mit Gott sprechen. Und Gott spricht durch sein lebendiges Wort, die Bibel. Wir sehen also, die ganze Frage der Sprache, die geht wirklich an die Wurzel unserer Existenz. Sie ist ganz entscheidend und wir werden vor die Frage gestellt, wie steht es um unsere Kommunikation mit Gott? Gott spricht, wie antworten wir? Danke für Ihre Aufmerksamkeit.